Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebt. Ich kenne deine Bedrängnis. Dieses Wort Bedrängnis ist ja von Jesus schon gebraucht worden im Johannesevangelium, die Ankündigung. Das Wort Bedrängnis. Viele schöne Begegnungen mit unserem Bruder Richard Wurmbrand gehabt. Er hat mich mehrfach aufgesucht in Stuttgart und wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis, auch wenn wir an einigen Punkten immer wieder sagten, ich rede lieber von Bedrängnis, weil das ein biblisches Wort ist. Verfolgung, da meint man manchmal, das ist so planmäßig wie in einem diktatorischen Staat. Das war in Russland sicher so ein Stück weit eine Verfolgung, aber wir kennen ja diese Bedrängnis. Der Leib von Christus in dieser Welt, die Jesusgemeinde, ist dieser Bedrängnis ausgesetzt. Was heißt das? Da würgt einer und man kriegt keine Luft mehr zum Atmen. Und man kann nicht mehr durchschnaufen, weil es geht um das Existenzrecht der Jesusgemeinde, die aus dem letzten Loch pfeift. Das ist die Bedrängnis, die von allen Seiten geschürt wird durch alle Mächte, die da wirksam sind. Und das ist schon gut, dass Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Wie unsere kleine Hofacker Kirche eingeweiht wurde 1950, hat der große Bibelausleger und Prälat Karl Hartenstein damals einen tollen Vortrag gehalten und gesagt, wir müssen einmal zur Kenntnis nehmen, dass es nie mehr ein christliches Abendland gibt, sondern die großen Mächte des antichristlichen Hasses sind in dieser Welt los. Es war im Dritten Reich erlebt worden, dann im kommunistischen Reich und wir erleben es heute im Materialismus des Westens. Wir erleben es in den Familien, wenn die Leute sagen, wir wollen nichts mehr von eurem Jesus wissen. Und er sagte damals, es wird Gemeinde nur noch geben in der letzten bösen Zeit, in ganz kleiner Gemeinde, wo das Evangelium noch einmal Frucht schafft und wirkt, so wie es am Anfang gewesen ist, der Kirchengeschichte. Und darum können wir das auch nicht einklagen. Ich halte das nicht für sinnvoll, dass wir das mit den Menschenrechten verknüpfen. Sonst kommen morgen die Buddhisten und wollen bei uns Menschenrechte einlösen oder die Moslems von ihren Menschenrechten. Wir wollen wissen, was ist das, was der Herr will in der letzten bösen Zeit, durch die wir gehen mit der Gemeinde. Ich weiß um deine Bedrängnis. Der Herr weiß es und kennt es. Der weiß, in welcher Not heute so viele Christen im islamischen Raum sind, wie viele Christen heute in den Weltreligionen, im Buddhismus, im Hinduismus, im Konfuzianismus leiden, aber auch in unserer westlichen Welt, diese kleinen Gemeinden, die das, ich weiß, dass das normal, dass in dieser Welt der Hass entgegenschlägt, weil Jesus davon gesprochen hat. Ihr werdet gehasst werden. Warum? Um meines Namens willen, um des Jesus-Namens willen. Und das zieht sich durch die Welt hindurch. Wir werden den Kreuzesweg geführt. Und wenn wir jetzt in die Passionszeit hineingehen, dann wollen wir auch das uns bewusst machen, dass wir den Passionsweg mit Jesus ganz bewusst gehen, ihm nach und die Schmach von Christus tragen. Das Kreuz ist kein Ehrenzeichen, das wir uns vorne aufhängen, sondern Schmachbalken der Verachtung der Welt. Und trotzdem die Siegesbotschaft, die Welt überwindet, die Siegesbotschaft, wie Gemeinde Jesu gebaut wird. Das Kreuz ist unser Sieg, das Kreuz ist unser Sieg. So wie wir es auf den Gräbern aufrichten, weil Jesus den Tod überwunden hat. Und Jesus baut in dieser Welt des Hasses und des Widerspruchs seine Gemeinde. Und interessanterweise wächst sie genau dort, wo der Widerstand am allergrößten ist, wo die Feindschaft am gewaltigsten war, weil er, der Herr, selber das tut durch seine Art. Darum möchte ich zunächst sprechen über die unschlagbare Stärke der Jesusleute. Die Frage der Kirche und der Gemeinde möchte ich gar nicht lange berühren. Wir haben dort unsere verschiedenen Traditionen und Vorstellungen. Ich meine, es können in dieser Zeit auch einfach sagen, das sind Leute, die sich um den Namen Jesus sammeln. Das ist ein Programm für uns, das Heil in Jesus. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, unter dem wir selig werden. Es gibt keine andere Wahrheit und keinen anderen Weg als dieser Jesus. Wie oft begegnet mir, dass man nicht in die Gemeinden kommt, Leute sagen, bei uns, da kann man sonntageweise in die Kirche gehen, aber der Name Jesus wird nie genannt. Ja, dass man Leute zu Gott führen will, sagen unsere jungen Leute, von Gott reden alle Religionen der Welt. Und die Hindus haben 300 Millionen Götter. Vorsicht. Nenn den Namen über alle Namen. Der Name, in dem allein das Heil kommt. Dieser Jesus-Name, das ist das Programm der Gemeinde. Dass wir von Jesus reden, nicht von Gott. Von Jesus reden, wo sich Gott offenbart hat, wo Gott gesprochen hat, wo wir ihn kennen. Er kennt auch unsere Bedrängnis und er kennt auch die Armut der Gemeinde, denn die Gemeinde ist immer arm. Man redet heute so viel in unseren Gemeinden über die Finanzprobleme. Ich finde es auch immer nicht gut, dass die Missionswerke so viel von ihren Finanzproblemen reden. Das müssen sie mit ihren Wirtschaftsleuten ein wenig ordnen, dass man den Bedarf ein wenig konzentriert. Denn die finanzielle Armut ist nicht die Not, durch die wir heute gehen. Noch nie hat es solch eine Christenheit gegeben wie die Christenheit in Deutschland mit diesen enormen Finanzmitteln. Von der Kirchensteuer angefangen bis zu den Staatszuwendungen, bis zu den großen Spenden und Spendenmöglichkeiten. Wir haben eine geistliche Armut, eine unbegreiflich geistliche Armut. Und das, was mir so Not macht in den vielen Diskussionen, wie Gemeinde wächst, sie wächst ja gar nicht. Seit 25 Jahren haben wir Konferenzen und Zeitschriften zum Thema Gemeindewachstum. Sie wächst doch gar nicht. Sie schrumpft. Sie hat die Schwindsucht. Überall geht es zurück. Und nehmen mal die Alten noch weg. Das sind die Hauptspender. Bei uns in der Spendenabteilung sagen sie immer, jetzt gibt es im Himmel wieder Gedränge, wenn die Alten, wenn die Briefe zurückkommen, verstorben, verstorben. Das sind doch die Treuen gewesen. Bis ums Geld geht es, um die geistliche Armut. Und hier... Die Gemeinde ist äußerlich arm. Sie hat keine Fürsprache in der Welt. Sie wird verspottet in den Zeitungen. Natürlich versteht Frontal 21 nichts von Mission. Wenn wir Jugendmissionskonferenz haben auf dem Kindesberg, beten wir vor ihm, Herr, tu du dieses Wunder, dass nicht ein Journalist reinkommt. Und das Wunder ist seit vielen Jahren geschehen. Wie soll ein Journalist verstehen können, dass wir Hindus und Moslems zu Jesus führen wollen? Der kann ja nur schreckliche Artikel über uns verbreiten. Das kann er doch gar nicht verstehen. Das versteht ja 90% der Christenheit in Deutschland nicht. Fragen Sie mal die Namenschristen, die Theologen. Will alle, die reden über Mission, aber keiner tut Mission und von den Namen Jesus predigen in der Welt. Darum ist das die Armut der Gemeinde. Die kann äußerlich arm sein, wie man nur denken kann. Als auf einer Freizeit, wo lauter junge Leute waren, viele von ihnen kamen aus Russland, als aussieht, die machen große missionarische Einsätze. Was mich am meisten gewundert hat, da war Eva Herrmann, der Gott ja wirklich ein wunderschönes Aussehen gegeben hat. Kein Wunder, dass sie Sprecherin der Tagesnachrichten im Fernsehen war. Und wie sie den ganzen Tag nach ihrem Vortrag nur noch da bleiben, weil sie sagt, diese Menschen, die ich da sehe, das ist so echt. Und es ist dann äußerlich nichts Imponierendes für die Welt. Diese schlichten jungen Leute, die sich nicht kleiden nach der Mode der Zeit. Aber etwas Echtes, ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Was ist denn der wahre Reichtum der Jesus-Leute? Was haben sie denn ganz besonders stark? Sie haben nicht Geld, sie haben auch nicht den Glanz der Welt. Sie steht mit dem Rücken zur Wand in dieser Verfolgung, sie hat keine Macht mehr. Was können die armen Christen in Nordnigeria wirklich bieten? Sie haben einen christlichen Präsidenten in Nigeria, aber der ist machtlos vor der Scharia. Und die Armee schickt er erst, wenn alles Massaker vorbei ist. In der Welt ist niemand da. Jetzt hat die UNO aufgerufen zum Christenschutz, wird nichts draus werden. Die UNO wird da so schwach werden. Da sind die anderen Regierungen, die alles bremsen werden, wenn es um das Zeugnis der Jesusgemeinde geht. Das Schlimme ist, dass auch meist die Mitchristen sagen, die haben sich ungeschickt verhalten. Das war sogar so ungeheuer frech in der Nachrichtensendung am Montagmittag, dass behauptet wurde, reine Unwahrheit, das sei nur die Antwort gewesen, weil die Christen im Januar Moslems überfallen hätten. Aber Sie konnten es gleich in den anderen Zeitschriften überall lesen. Im Januar wurden es auch Christen. Ich kenne die Geschichte in Nigeria ganz genau. Die Christen halten ja still. Und selbst das wird noch hier falsch dargestellt und wurde eingeleitet vom Nachrichtensprecher mit dem dummen Satz Auge im Auge, Zahn um Zahn. Wie wenn das hier um Revanche ging. Sondern das ist die Taktik der Verfolgung. Es stand jetzt in der Zeitung drin, in der gestrigen Zeitung, dass die festgenommenen Attentäter von Jos Macheden hatten und sagten, wir müssen noch Rache üben. Ja, Warum müssen sie Rache üben? Weil der Name von Jesus gepredigt wird. Das ist der Grund. Der einzige Grund. Sie können es verfolgen durch all die Leidenszeiten. Vielleicht heute Mittag kann ich es Ihnen noch an ein paar anderen Beispielen zeigen, warum überhaupt. Das ist für uns deshalb so wichtig, weil wir heute ja meinen, die Christenheit müsste zuerst attraktiv auf die Welt wirken. Wir bräuchten ein paar tolle Fußballspieler, bevor wir evangelisieren könnten. Wir bräuchten großes äußeres Image, das wir aufbauen. Ich kenne aus der ganzen Geschichte der Christenheit noch nie, wo das funktioniert hat. Dann meint man, wir wollen die Leute nicht mehr erschrecken. Wir dürfen nicht von der Hölle reden. Aber Jesus hat es doch getan. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in die Hölle. Wir wollen nicht Angst machen. Entschuldigung, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, sei auf der Gegenfahrbahn, dass da ein Radarkasten steht, da waren nicht die Autofahrer. So höflich bin ich. Oder blink sie kurz an, pass auf, da kommt ein Radar. Wie viel mehr werde ich Menschen darauf aufmerksam machen? Sag du, wenn du stirbst, musst du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben. Ja, wir wollen nicht mehr die Leute nicht erschrecken mit Buße. Ja, Buße ist doch die größte Freude eines Lebens, dass ich ausbrechen kann aus dem leeren, nichtigen Leben. Wie haben wir die Botschaft bei uns verfälscht, angepasst und harmlos gemacht, damit sich niemand dran aufregt. Und jetzt wundern wir uns, dass die Kirchen leer bleiben. Wer will denn das noch hören? Da laufen noch ein bisschen Christen zusammen, weil man viel organisiert. Aber die einzige Botschaft vom Leben ist der Reichtum der Gemeinde. Du aber bist reich. Warum bist du reich? Weil Christus wohnt da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Mich hat das früher immer so beeindruckt, wenn man die Berichte aus Russland gehört hat. Das gibt's doch nicht. Der russische Staat, der mit der Rakete Menschen ins All schießt, Sputnik und alles, ist dann technisch hochstehend mit Wissenschaft und allem, der verfolgt so kleine Gebetskreise, wo alte Mütterchen mit Kopftuch da sitzen und sperrt die ins Gefängnis, weil er Angst hat. Und wenn man über die Grenze geht, fragen die, haben sie Waffen oder Bibeln dabei? Gibt's doch nicht. Bei uns verstaubt die Bibel und die wissen, Mensch, das ist die Kraft, von dem es ausgeht. Und das muss doch uns eigentlich wachrütteln als Christenheit. Was ist denn die Stärke, die wir haben? Die Stärke, du bist reich, weil Christus da ist. Das ist das ganz, ganz große Wunder und die große Freude. Ja, kann man denn das so sicher sagen, dass Jesus da ist? Kann man denn Jesus haben? Mein Gemeindetag 1975, wer Jesus hat, hat das Leben. Da sind junge Leute begeistert zu ihrem Pfarrer gegangen und haben gesagt, da müssen sie auch einladen im Gottesdienst. Das darf man doch nicht sagen. Da sind die jungen Leute wieder zurückgekommen und gesagt, jetzt gucken wir mal in unsere Bibel rein. Wenn ich nur ihn habe, muss das wissen, ob ich bei Jesus bin. Das ist die Grundfrage. In unseren Gremien und Werken, haben wir noch Jesus bei uns? Sind wir noch in seinem Auftrag gesandt? Ist die Vollmacht unserer Mission noch dort, wo sie war? Und steht unsere Gemeinde noch wirklich auf dem Grund? Die anderen Fragen der Musik und der Formen, die sind eigentlich gar nicht wichtig. Wenn das Entscheidende bei uns deutlich wird, dass Christus in unserer Mitte ist, der die Kraft ist unseres Lebens. Du bist aber reich, dass wir in seiner Hand sind und in seiner Gegenwart. Es gibt kein anderes Heil als in ihm. Das ist der Schatz der Gemeinde, der einzig große Schatz. Das war schon toll in den großen Erweckungsbewegungen. Gucken Sie es nochmal, ostafrikanische Erweckung, Reformation, Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert in Wuppertal und wo das war, dass es immer plötzlich Christus allein war, den man gesucht hat bei Zinzendorf. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun ohne ihn allein? Das ist die Kraft, von der ich lebe und bei der ich allein bestehen kann. Wäre es nicht Aufgabe der Gemeinde gewesen in Smyrna, es war eine große Handelsstadt, Stadt der Textilwirtschaft, sich mit Kompromissen in der Welt anzubieten. Wir wollen ja gar nichts anderes als ihr. Wir können euch helfen bei der Lösung eurer Probleme, die ihr habt. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe große Angst, wir biedern uns heute der Welt an. Was heute Not tut, ist, dass die Christenheit wieder weiß, wie ist unsere Stellung zur Welt. Wir lieben doch diese Welt. Die Natur und die Menschen, die uns begegnen. Aber diese Welt ist eine Welt, die gegen Christus streitet, in ihren ganzen Grundfesten, so wie in der Tiefe der Seele eines jeden Menschen diese Feindschaft gegen Gott ruht. Wir sind geneigt, von Natur Gott zu hassen, steht in den Bekenntnisschriften. Das steht ganz tief drin. Wenn nicht Christus in unserem Leben die Herrschaft übernommen hat, dann muss ein Wechsel passieren. Ohne das sind wir gelähmt und können gar nicht wirken. Also das war das Erste, der wahre Schatz der Jesus, die unschlagbare Stärke der Jesus-Leute, ist, dass Jesus bei ihnen ist und dass Jesus wirkt. Sie sind mal bewusst geworden, dass gerade in diesen Tagen, wo wir viel von unseren Aktionen reden, ich habe noch nie einen Menschen zu Jesus führen können, wenn es nicht Jesus selber getan hat. Wir konnten nur Zeugnis ablegen. Ich habe noch nie einen drogensüchtigen jungen Menschen von seinem Unsinn abhalten können. Ich habe noch nie ein zerstrittenes Ehepaar versöhnen können, wenn nicht das Wunder der Bekehrung geschieht und Menschen durch Jesus erneuert und verändert werden. Das muss bei all den sozialen Problemen, die wir haben, unsere Liebe zu Obdachlosen, aber es muss eine Veränderung geschehen. Natürlich wollen wir helfen. In unseren Kindergärten muss das geschehen, dass Kinder durch Jesus erneuerte Menschen werden. Sonst hat alles keinen Wert. In der Mission muss das geschehen. In jedem Krankenhaus. Mir war das erschütternd, wie einmal so ein Missionsarzt gesagt hat, der unheimlich viel Patienten jedes Tag betreut hat. Wenn diese Menschen nicht durch Jesus erneuert werden, dann habe ich nur einen Körper repariert, der nachher noch viel schrecklichere Dinge tut. Das Erschütternde, was kommt aus dem Menschen raus, wenn er nicht zur wirklichen Heilung durchbricht, zum Leben. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus etwas wirkt in diesen Gemeinden. Und das ist der Reichtum der Gemeinde von Smyrna. Das ist wichtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gilt, mutig und entschlossen vorwärts zu gehen. Mutig und entschlossen vorwärts zu gehen. Das ist besonders schwierig, weil es von der Gemeinde heißt, sie müssen die Lästerungen von denen aushalten, die seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Ja, das ist uns ganz besonders schwer, dass das Volk Israel, das wir so lieben, das ja uns weit voraus ist, in der Erwählung Gottes, der Augapfel Gottes ist, einen abgrundtiefen Hass hat gegen einen aus ihrem Volk, den Jesus von Nazareth. Sie erleben das vielleicht einmal und ich bitte Sie, tun Sie es bitte nicht auf Ihren Israelreisen, versuchen, ein wenig Zeugnis Ihres Jesusglaubens zu geben. Meist reagieren Geiz so schrecklich, dass die Reisegruppe auseinanderbricht. Weil das so tief drin steckt, nein, das nicht. Ich will diesen Jesus nicht haben. Damals war der Kampf in der natürlich Judenmission, die ganze Mission von Jesus war Judenmission, der Apostel Paulus hat Judenmission betrieben. Paulus ging immer zuerst in die Synagoge, aber es war ihm ganz arg schwer, dass trotz der Verheißungen, die im Alten Testament so herrlich sind vom Heiland, er abgelehnt wurde. Es war uns immer schwer, dass das schönste Kapitel des prophetischen Hinweises auf Jesus, Jesaja 53, er trug unsere Krankheit, seit Jahrhunderten nie mehr in der Synagogenlesung vorkommt. Kommt nicht mehr vor. Ich habe viele Juden auch in Israel gefragt, warum lest ihr das nicht? Niemand kann mir eine Antwort darauf geben. Es wird nicht mehr gelesen. Juden deuten das ja, dass es aus Volk Israel gesprochen sei, auf die Leiden des Volkes Israel, aber die haben keine erlösende Bedeutung. Und darum ist das so wichtig für uns. Der Hass, wie muss das, und die Lästerung. Lästerung heißt immer, es wird gelästert. Das heißt, das sind unwahre Gerüchte, die über einen erzählt werden. Böse Dinge, ganz schlimm, was da erzählt wird. Und für die Gemeinde von Izmir, Smyrna war es besonders schwer, diese Lästerungen zu ertragen. Wird gesagt, ertrag diese Lästerungen, diese schweren Lästerungen. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Und brauchen Sie sich nie erschrecken. Meine Frau sagt immer wieder, sei doch froh, wenn es erlogen ist, die bösen Dinge, die jetzt wieder auftauchen über dich. Es wäre bloß schlimm, wenn es wahr wäre. Aber wenn die Lästerungen auch kommen, auch über ihre bekennenden Gemeinden und wo sie sind, tragen sie es doch in Würde und in Ruhe. Wie hat es der Saul gemacht? Er tat, als hörte er es nicht. Fürchte dich nicht vor dem, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis, weil der Teufel wird tätig sein, aber bleib du deinem Herrn treu. Das Wunderbare ist, dass das Zeugnis der verfolgten Christen, der bedrängten Christen, ungeheuer viel Frucht geschaffen hat in der ganzen Geschichte der Christenheit. Das Einzige, was Frucht gewirkt hat, war der Widerspruch. Und ich will es Ihnen immer wieder ans Herz legen, Ihren muslimischen Nachbarn, Türken, können Sie nichts Größeres tun, als Ihnen einfach schlicht erzählen, was Sie mit Jesus erleben. Sagen, ich rede mit Jesus und er hat mich lieb und wenn ich sterbe, falle ich in seine Hände. Das Dümmste, was Sie machen können, ist über Islam zu diskutieren. Religionsdiskussionen schaffen nur Feindschaft, richten Gräben auf. Erzählen Sie den Menschen von Jesus. Es ist ein Hunger nach Jesus in der Welt, verdeckt unter dem antichristlichen Hass. Und erzählen Sie das. Und gehen Sie hin an die Krankenbetten. Sagen Sie das den Leuten. Jesus kennt die Not und er sucht dich. Und er macht dein Leben neu. Und du darfst seinen Namen anrufen, du wirst ihn erfahren. Und so haben wir es doch selber gemacht, dass dieses Zeugnis ankommt. Auch in der Verfolgung der Gemeinde. In dem eindrucksvollen Film Das Kreuz, da gibt es ja 4 DVDs, die die Christen in China selber zusammengestellt haben. Ungeheure, von dem großen Aufbruch, dem beispiellosen Aufbruch, den es ja noch nie gegeben hat. Mitten in der maoistischen Verfolgung ist das geschehen. Das ist ja keine Organisation gewesen. Es haben nicht Menschen gemacht. Diesen riesigen Aufbruch, nachdem in China alle Kirchen geschlossen waren, alles vernichtet war, 70 Millionen bekehrte Jesusleute, die nur die Bibel auf den Knien haben im Gottesdienst und sein Wort hören. Und junge Leute. Und da erzählt ein Mann auf dieser CD, da bleibt einem die Sprache weg. Es war am Höhepunkt des Kulturkampfes, des Mao, wo das aufgerufen hat, wo die jungen Roten Garten ins Land gezogen sind, die Kirchen verwüstet haben. Da erzählt er, ich habe 10.000 von diesen jungen Rotgardisten, die gegen die Christen gekämpft haben, in den 70er Jahren kommandiert. Und da haben wir einen alten Pastor gefunden. Und den haben wir geschlagen. Da sind wir mit den Stiefeln in sein Gesicht getreten. Und er lag sterbend da. Und dann hat er gebetet, Jesus, dass sie dich erkennen, das bitte ich. Und sagt, ein Jahr später wurde ich Christ. Der Verfolger. Und dann wissen Sie, aus welcher Kraft die Gemeinde lebt. Und dann wundern Sie sich, warum heute bei uns so viel leer und vollmachtslos ist in unseren Gemeinden und Kirchen. Weil dieses Allerwichtigste, ich will nur ein Bote von Jesus sein, ich will sein Zeuge sein, fürchte dich nicht, auch wenn sie dich ins Gefängnis werfen. Natürlich tun sie das. Sie werden dich entrechten und sie werden alles tun. Du wirst in Bedrängnis sein, 10 Tage, aber die Zeit ist beschränkt. Das ist nur eine Zeit, die der Herr weiß und dann weiß, wie lang das sein soll. Viele Christen heute in Russland sagen, die Zeit der Verfolgung war ein Segen. Heute ist gefährlich. Heute wissen wir nicht mehr, wo wir stehen. Im Materialismus und wo es gar keinen Preis mehr kostet und wo die Verwirrung der vielen Gemeinden kommt. Und deshalb sei getreu bis in den Tod. Die Treue ist gefordert. Was ist denn Treue? Viele junge Leute kennen kaum mehr das Wort Treue wie Keuschheit auch nicht mehr. Und das sind ganz wichtige Worte. Bei Jesus ist es Entscheidende, treu zu sein, ihm treu zu sein, weil der Gott der Treue uns treu bleibt und uns nicht verlässt. Und deshalb ist gar kein Wort da, bete, dass sie schnell freikommen. Das finden wir im ganzen Neuen Testament nie. Nie. Übrigens auch bei den Krankheitsleiden, die Gott in die Gemeinde hineinlegt. Wir wissen nicht was, wir dürfen drum beten um Heilung, aber wissen, Herr, aber wenn es anders sein soll, dann verherrliche du dich auch durch diese Dunkelheit der Krankheit hindurch. An uns allen. Und so in der Verfolgung, wenn nur Jesus groß herauskommt, wie hat es dort in der Apostelgeschichte geheißen, dass sie mit allem Freimut verkündigen dein Wort. Als sie hörten, dass Petrus und Johannes in Haft waren, da kam die Gemeinde zusammen und betete, Herr, jetzt lass sie dort im Gefängnis dein Wort predigen. So habe ich es auch in Äthiopien immer erlebt. Wenn man dann hört, jetzt sind wieder Prediger in Haft, da waren ja oft Hunderte in der Zeit der Militärregierung, der kommunistischen Militärregierung in Haft. Von der Wort des Lebens gehört die größte evangelische Kirche, Wort des Lebens. Und haben die immer gesagt, jetzt müsste ich mal wissen, was da im Gefängnis los ist. Von morgens bis abends werden die Lieder gesungen und wird die Botschaft verkündigt. Wir haben gar nicht mehr diesen wunderbaren Kampfgeist, das Evangelium so zu treiben. Es kommt allein auf die Treue an. Das ist das Allerletzte, was ich noch sagen will. Dieses Wort ist heute nicht hoch im Kurs, aber es ist so wichtig in unserer Zeit, die Treue zu Jesus. Sei getreu bis in den Tod. Nur Jesus treu. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und das ist ein Geschenk der Rechtfertigung, der Annahme als Gotteskind, dass ich dann das habe. Und ihm gehöre Polycarp von Smyrna. Aha, das ist ja wieder dieses Izmir. Polycarp von Smyrna war der berühmte alte Mann mit 86 Jahren, dem man geraten hat, er soll doch wieder rufen, damit er nicht getötet wird. Und dann hat er gesagt, wie sollte ich meinem Herrn lästern können, dem ich nun 86 Jahre diene. Und das muss für uns das sein, was das will. Ich will Jesus gehören, Jesus zu eigen sein mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Hingabe. Und dann stimmt es auch mit der Ethik, die heute so eine große Rolle spielt. Wenn wir Jesus gehören, im Gehorsam und seinem Wort gehören.